Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. Diese Folge hat sich ein paar Tage verspätet, aber vielleicht haben auch die treuesten Fans dieses Podcastes es nicht bemerkt. Die Gäste dieser Folge und mich verbindet eine Sache. Als wir angefangen haben, Litauisch zu unterrichten, waren wir sicher, wir fühlen uns in unserer Muttersprache wohl und es wird nicht kompliziert sein. Dann haben wir erfahren. Wir wissen doch nicht viel über unsere eigene Sprache. Beide erleben wir dies als unglaublich spannenden Weg, die Muttersprache durch das Unterrichten als Fremdsprache neu zu lernen und das an die anderen zu vermitteln. Alina Baravikaitė ist Lektorin für Litauisch an der Universität Greifswald und Buchautorin von Grammatikübungsbuch Litauisch. Im Gespräch geht es nicht um die Grammatik. Deswegen ist es für alle geeignet, die Litauisch lernen und die, die gar nicht vorhaben, das zu machen. Wie tickt die litauische Sprache? Was macht sie aus? Wozu gibt es eine Sprachinspektion oder Amt für die litauische Sprache? Und ist unsere Muttersprache wirklich schwierig? Hört rein. Labą dieną, Alina.
Labą dieną, Asta.
So schön, Litauisch zu begrüßen. Wir schalten wie immer ins Deutsche, damit alle verstehen. Und heute das Thema ist die litauische Sprache. Und ich denke, es ist ganz spannend, über die litauische Sprache zu sprechen.
Auf Deutsch, ja.
Stimmt, und von der litauischen Perspektive auch.
Genau.
Also von zwei von der Perspektive zwei Litauerinnen, wie die das sehen und ob das genau gut ankommt bei den anderen, die Litauisch schon lernen, die bereits sprechen oder die vorhaben, das Litauisch zu lernen, aber haben sich noch nicht getraut. Was ich immer höre über die deutsche Sprache, die Deutschen sagen, ach, Asta, ich verstehe deinen Artikel, wo ich mache immer Fehler bei den Artikeln, sagen, ja, Deutsch ist schwierig. Aber kann man sagen, Litauisch ist schwieriger?
Das würde ich nicht behaupten. Ich würde sagen, das hängt immer von der Einstellung ab. Was sieht man als schwierig? Denn es gibt ja noch viel schwierigere Sprachen. Überlegt man nur zum Beispiel, genauso wie Deutsch ist Litauisch ja, hat das lateinische Alphabet. Da muss man ja nicht viel umlernen. Ja? Denken wir an einige slawischen Sprachen, denken wir an Chinesisch oder Arabisch und so weiter. Es wäre viel schwieriger. Da müsste man auch das Alphabet mitlernen, ja, die Buchstaben. Also insofern würde ich sagen, nein, es ist nicht schwer, nicht schwieriger als jede andere Sprache. Der Anfang ist meistens schwer, wie bei jeder normalen Sprache, also Fremdsprache, die man lernt. Mhm. Ich habe in meinem Leben ganz viele Sprachen gelernt und ja, es hing immer damit zusammen, wie viel von der Sprache ich dann sozusagen um mich herum hatte.
Das stimmt.
Mhm. Ich habe zum Beispiel Estnisch gelernt in Estland. Also aha. Es war wahrscheinlich die leichteste Sprache, die ich gelernt hatte in meinem Leben.
Oh, gut zu wissen.
Ja, weil ich eben in Estland gelernt habe.
Okay.
Und sonst könnte man sagen, mein Gott, 14 Fälle, das ist eine unbewältigbare Sprache. Ja.
Aha.
Aber es ist eben nicht so. Also ich würde immer sagen, hängt immer von dem ab, der das betrachtet, wie er das sieht und welche Vorstellungen er hat. Man fängt ja nie an vom ersten Seminar, von der ersten Sitzung, in der man die Sprache lernt, fängt man ja nie an, sofort zu sprechen, frei zu sprechen. Ja? Das sind ja immer so die ersten Phrasen, die ersten Sätze, die ersten Wörter und so weiter. Und vielleicht ist man dann enttäuscht. Ja, ich kann nicht. Ach Gott, da kommt noch ein, was weiß ich, eine Präposition, sonst irgendwas. Wusste ich nicht sowas. Ja, ganz anders als in meiner Sprache. Aber das alles kann man ja leicht bewältigen. Und wenn man ja die Einstellung hat und arbeitet, dann ist jede Sprache leicht, würde ich sagen. Mhm. Ja. Das ist meine Einstellung.
Ja, das ist eine gute Einstellung, weil ich sage, es ist nicht schwierig. Litauisch ist charmant. Das ist so, wie ich
Ja, das
verkaufe.
ist richtig.
Als ich angefangen habe, Litauisch zu unterrichten, ich war so Quereinsteigerin, dann habe ich verstanden, wie wenig ich über die Sprache weiß, weil irgendwie die Sprache ist einfach in die Wiege gelegt und dann sprichst du einfach. Wahrscheinlich so geht es jedem, der eine Sprache als Muttersprache hat und hört, wie diese Sprache die anderen lernen. Und mir auch klar geworden ist, in der Schule habe ich komplett was anderes gelernt. Wir hatten ganz, ganz komplett anderen Fokus auf komplett anderen Themen. Und wenn ich jetzt unterrichte, ich sage, okay, ich muss andere Themen erklären, worüber ich nie Gedanken gemacht habe. Und für mich, das war dadurch auch ein neues Lernen. Also habe ich neu meine Muttersprache gelernt. Und wie war Ihre Reise in diese Tiefe der litauischen Sprachen? Sie sind doch Autoren von einem Grammatikbuch.
Ja, und das Grammatikbuch ist auch eben deshalb entstanden, aus demselben Grund wie bei Ihnen. Denn obwohl ich ja Philologin bin, ich habe ja Philologien studiert, war das für mich genauso eine Reise in meine Muttersprache. Und das ist dann sehr einfach zu erklären. Wir lernen alle. Wir lernen in den Schulen ja unsere Muttersprache. Und wenn man die eigene Muttersprache jemandem beibringen möchte, das ist was ganz anderes. Das ist dann schon die Sprache als Fremdsprache. Ja, deshalb gibt es zum Beispiel in Deutschland das Fach Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache. In anderen Ländern vermutlich auch. Und deshalb, wenn man sich ja nicht vorbereitet, nicht explizit vorbereitet auf so einen Beruf, kann man das auch nicht gewusst haben, kann man das ja auch nicht gelernt haben, ja, bestimmte Methodiken und wie man damit umgeht und so weiter. Es gibt universelle Methodiken, natürlich gibt es auch ganz ja, spezifische Aspekte, die eine Sprache betreffen. Deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie nicht vorbereitet wurden, sondern ja, wenn man, es ist wie mit jedem Beruf, wenn man nicht weiß, was man ergreifen wird später als Beruf, dann ist man Quereinsteiger, immer, wenn man das nicht studiert hat oder sonst irgendwie nicht also nicht
Das stimmt.
keine Ausbildung erhalten hat. Bei mir war das genauso. Ja, ich dachte auch als Philologin gerade, ja, Litauisch hat man ja das ganze Leben lang gelernt. Was kann da schon schwierig sein? Und dann habe ich gemerkt, da gibt es schon Unterschiede, wie die Ausländer sozusagen, ja, also Nicht-Litauer, die Sprache dann lernen. Und soweit ich weiß, ich kann mich natürlich auch täuschen, in Litauen gab es jetzt bis vor kurzem wahrscheinlich noch keine Studienrichtungen, die ganz explizit darauf vorbereiten würden, also Litauisch als Fremdsprache zu unterrichten. Und deshalb ist wahrscheinlich jeder oder war jeder von uns, der irgendwo im Ausland Litauisch unterrichtete, ja auch so
Das
eine Art
stimmt.
ja, Autodidakt, wie man daran kommt, an den Stoff kommt. Denn das hängt ja auch noch damit zusammen, wie ist die Zielsprache, also die Sprache derer, die dann gelehrt werden, ja, die Sprache lernen. Das war auch für mich auch eine Entdeckung und das Grammatikbuch habe ich auch deshalb eigentlich für mich geschrieben. Das war etwas für mich und dann hat sich so ergeben, dass man das auch herausgeben konnte, denn das war so eine Art kleine Enzyklopädie für mich. Ja, wie erkläre ich das? Wie vergleiche ich die grammatischen Phänomene und so weiter? Ja. Das
Das
war
ist
auch eine lange Reise und die ist bis heute nicht zu Ende.
oh
Ist
ja.
noch nicht aufgehört. Also ich lerne jeden Tag im Prinzip etwas Neues. Dann kommen Fragen. Ich dachte, ich wüsste schon alles und könnte schon alles erklären, wie das jetzt für Deutschsprachige ja, besser verständlich gemacht werden kann. Und dann kommt noch eine Frage und dann denke ich, nein, das weiß ich nicht. Das muss ich wieder nachschlagen irgendwo in den Grammatiken und in anderen Nachschlagewerken und so weiter. Es ist, wie gesagt, eine ewige Reise vermutlich.
Ja, wirklich. Das ist so ein bisschen Reise auf den Mond, die man wahrscheinlich nicht unbedingt erreicht. Aber das ist so eine spannende Reise. Mir geht es genauso. Und deswegen die Sprache oder Litauisch zu unterrichten, macht mir so unglaublich viel Spaß, weil denkt man,
Ja.
okay, welche Frage kommt heute, die ich vielleicht nicht weiß oder die Antwort auf diese Frage nicht weiß. Litauisch ist am meisten bekannt als eine der ältesten Sprachen. Wie kann
Ja.
man sagen, was macht noch diese Sprache aus? Ohne diesen Titel.
Diese Behauptung würde ich so nicht aufstellen, vermutlich, weil wie kann man schon messen, was ist die älteste Sprache oder eine der ältesten und so weiter. Ja. Ich würde viel mehr formulieren, eine Sprache mit altertümlichen sprachlichen Phänomenen, also die sie erhalten hat, die sich erhalten haben. Das wäre vielleicht, aber das ist jetzt nicht so wichtig, ja, wie man das benennt. Es ist auf jeden Fall eine sehr gut, also nicht besonders, aber gut erforschte Sprache, und für die Indo-Europäistik ist sie wichtig. Was macht so eine Sprache aus? Ich würde sagen, das, was auch jede Sprache ausmacht, was man so als an Sprachschätzen hat. Das, was so langsam in Vergessenheit gerät, ja, all die Volkslieder, all die Märchen, all die Idiome, also das, was wir Phraseologismen nennen, Sprichwörter, Rätsel und so weiter. Das, was die lebendige Sprache mal ausgemacht hat, und all die Synonymie, also all der Wortschatz, alles würde ich dann sagen. Ja, also das ist das Wichtigste vermutlich für mich, also aus meiner Sicht. Denn die Art oder die Vielfalt der Formen, grammatischen Formen, die gibt es auch in anderen Sprachen, auf andere Weise vielleicht. Ja? Dann würde ich eher also wirklich auf den kulturellen Schatz hinweisen wollen. Ja, das, was wir jetzt wirklich so langsam vergessen vielleicht. Ja, denn ich weiß ja noch aus der Schule, als ich gelernt habe, das ist ja vor vielen, vielen Jahren, da hatten wir ja eben ständig Rätsel, Redewendungen, Phraseologismen und so
Stimmt.
weiter. Ich weiß nicht, ob das heute noch gelernt wird, aber ich merke, in der Sprache der Menschen, also das Reichtum der Sprache, der geht irgendwie so, vielleicht nicht verloren, aber wird schon anders, ja. Also die Sprache wird ein bisschen einfacher.
Und was mir auch durch das Unterrichten bekannt oder bewusst geworden ist, dass wir haben extrem viele Diminutiven, diesen Verniedlichungen.
Ja.
Und wie viele Möglichkeiten haben wir mit verschiedenen Endungen, also ein Wort zu verändern, um das so Verniedlichungsform zu bringen. Allein mein Name könnte wahrscheinlich fünf, sechs Endungen haben, um mich sozusagen so. Genau,
Astuja,
Astücke, und genau. Und
Astide.
wenn in Deutsch gibt es nur Lein und Hirn am Ende. Und sogar Geld manchmal sagen wir mit Endung Geldchen ungefähr, aber auf Litauisch. Pinigeli. Meinen Sie,
Bin
Pinigiuki, stimmt. Meinen Sie, ist das was Besonderes an der litauischen Sprache?
Es ist eine schöne Eigenschaft. Man kann ja wirklich sehr viele Diminutive bilden. Ob das jetzt sehr besonders ist, da müsste ich mir noch überlegen, ob das so ist. Denn zum Beispiel slawische Sprachen haben das ja auch. Sie benutzen auch gern Diminutive. Andere Sprachen haben vielleicht andere Möglichkeiten, das auszudrücken. Ich bin da bei solchen Behauptungen ein bisschen vorsichtig, weil ich ja nicht alle Sprachen der Welt kenne. Ja? Vielleicht gibt es noch was anderes, was die anderen Sprachen auch noch können. Auf jeden Fall ist das wirklich was Schönes. Also ich mag das auch sehr. Manchmal ist es mir auch zu viel, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Aber das gefällt mir auch. Diese Möglichkeiten, irgendwas zu verniedlichen, als klein und irgendwie so liebenswert, liebenswert darzustellen, gefällt mir sehr.
Vor allem bei den Namen, wenn man lieb hat, den Personen, sagt man automatisch in Verniedlichungsform.
Ja,
wenigstens
unbedingt.
In meinem Freundeskreis, genau, das ist so. Aber was Litauisch vielleicht noch ausmacht, das ist, dass die Schriftsprache ist noch ziemlich jung. Warum? Und warum hat es geklappt, doch diese Sprache zu behalten? Ich denke, es könnte auch passieren können, dass wir russischsprachiges Land wären oder polnisch sprechendes Land.
Alles wäre möglich gewesen, ja. Das gehört ja zu dieser Kategorie, was wäre, wenn?
Ja, das, was die Historiker eigentlich erlauben, nicht diese Frage zu stellen.
Genau. Ja, man muss ja das forschen, erforschen, was es gibt.
Ja, genau.
Ich würde sagen, das ist auch ein Glücksfall, dass Litauen so spät verschriftlicht wurde. Also die litauische Sprache, nicht Litauen, sondern die litauische Sprache. Sie wissen ja, die früheren Schriften oder diejenigen, die wir kennen, die Urkunden, die wurden entweder in der lateinischen Sprache oder der altslawischen Sprache verfasst. Aber das ist nur das, was wir kennen, was wir gefunden haben oder was sich erhalten hat. Wir wissen nicht, wenn ich so nennen soll, die einfachen Leute, also einfachen Leute gemacht haben. Haben sie eine Schrift benutzt? Wenn ja, welche? Wir wissen es ja nicht. Also wurde nicht gefunden oder vielleicht nicht erkannt, wenn auch gefunden wurde. Wir wissen es ja nicht. Deshalb ist es schwer zu sagen. Aber das einfache Volk, also es soll jetzt nicht irgendwie abschätzend wirken, dass das Volk keine Schriftsprache benutzt hat, dann heißt es, dass alles also in der Sprache selbst im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis getragen wurde. Man brauchte dann nichts aufzuschreiben, man konnte es einfach, ja, die Lieder und alles andere, was es gab, man konnte es einfach. Überlegen Sie mal, wie viele Lieder würden Sie heute selbst singen können, egal in welcher Sprache? Wahrscheinlich ein paar, ja. Yeah. Bis zu 10 Liedern, würde ich dann sagen. Ich beschränke mich da nicht auf Litauisch. Und das ist auch dem zu verdanken oder eben nicht zu verdanken, sondern der Grund dafür ist, dass wir jetzt alles aufschreiben. Wir verlassen uns darauf, dass das aufgeschrieben ist und wir das zu jeder Zeit lesen können. Also wir strengen uns nicht mehr an, uns das einzuprägen. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich gut so, dass es so gekommen ist, dass die litauische Sprache wirklich sehr, sehr spät eine Schrift bekommen hat. Also bis dahin wurde sie nur mündlich überliefert. Wie es gelungen ist, ja, das ist geschichtlich so gekommen, warum das so spät kam. Wie gesagt, wir wissen einfach nicht, was noch früher kam. Denn was ich kenne, was mir bekannt ist, also vor diesem ersten litauischen Buch im 16. Jahrhundert gab es noch, also 1503, noch eine handschriftliche, ein Dokument, kann man ja heute sagen, das ja litauisch klingt, also auf Litauisch geschrieben wurde, ein kleines Gebet. Das kennen wir. Vielleicht gibt es noch viel mehr irgendwo in den Archiven. Es ist ja unerforscht. Ja. Vielleicht schlummert das irgendwo. Wir kennen es nicht.
Wie viel Einfluss haben wir von den anderen Sprachen? Von welchen Sprachen wurden wir beeinflusst?
Ach, aus vielen. Natürlich, der größte Einfluss kommt von den Sprachen, mit denen wir am meisten zu tun hatten. Das sind die slawischen Sprachen, Polnisch und Russisch, denn in diesem Doppelstaat Litauen und Polen waren wir ja als Land, als Staat ja über 200 Jahre gemeinsam, haben gemeinsam gelebt und die polnische Sprache drängte bestimmt ja auch bis zum Volk, ja, bis zu einfachen Leuten. Im zaristischen Russland als Teil des Reiches war Litauen ja etwas über 100 Jahre, also etwas kürzer, über 100 Jahre lang. Insofern würde ich sagen, wahrscheinlich ist der Einfluss hier am größten, also die slawischen Sprachen. Und das kann man ja auch leicht erkennen, gerade in den Volksliedern, also Folklore, da hat man ja noch viele, viele Bezeichnungen aus, oder Wörter aus den Sprachen, jetzt mittlerweile immer weniger und weniger. Und auch ein bisschen auch Einfluss haben wir auch von der von dem Deutschen, von der deutschen Sprache. Also die deutsche Sprache hat auch das Litauische beeinflusst. Einige Lehnwörter sind ja sehr, sehr alt. Zum Beispiel wie Kunigas oder Pinigas denken die meisten gar nicht, dass es keine litauischen Wörter ursprünglich sind. Ja.
Priester und Geld.
Ja. Ja, also Priester, Kunigas, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das kommt dann von dem, aus dem Germanischen, ja, Germanismen sind das dann. Und Kunigas, wenn ich mich nicht täusche, kommt vom König.
Ach so.
Mhm. Und das hat sich, warum das sich anders entwickelt hat, also jetzt nicht zum König, sondern zum Geistlichen wurde, ist schwer zu erklären. Das ist ja einfach ja, eine Eigenschaft der Sprachen, warum wir die Bezeichnungen so, ja, warum sie sich ändern. Und Pinniger soll dann von Pfennig kommen, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind ja nur zwei Beispiele, aber Germanismen haben hier viel mehr. Ja. Und natürlich Slawismen, also Russismen und Polonismen haben wir auch zuhauf. Mhm. Die gibt es auch. Und das Interessante also daran ist, dass auch das Litauische andere Sprachen beeinflusst hat. Natürlich
ja, diejenigen, zum Beispiel?
Ja, diejenigen, die in, auf dem Territorium, des, also aus dem litauischen Territorium gesprochen wurden. Zum Beispiel auch die einheimischen Sprachen von, also das Russische, das Polnische, den dann Jiddisch.
Aha.
Also auch die Litauendeutschen haben auch einige Wörter übernommen in ihrer Alltagssprache.
Meinen Litauendeutschen, die im Memeland gewohnt haben?
Ja, das, was wir als Memel, also Klein-Litauen. Mhm.
Klein-Litauen, ja.
Ja, also da gab es auch.
Und die Letten, lettische Sprache hat einige von uns übernommen oder ist es ganz normale Entstehung, dass wir sind doch zwei verschiedene Sprachen?
Wir sind zwei verschiedene Sprachen, ja, denn es gab also vor über 1000 Jahren ja viele Völker, baltische Völker. Ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, also man denkt, es gab ja über 10 Völker, die ihre Sprachen hatten und vermutlich auch noch Dialekte und so weiter. Und langsam entwickelten sich aus diesen Dialekten durch Assimilation und verschiedene andere Prozesse ja eben die baltischen Sprachen, die wir heute kennen. Mhm. Die anderen sind entweder, so wie Preußisch ja ausgestorben oder Prussisch, nicht Preußisch, ausgestorben oder assimiliert worden und dann entstand. Es gibt, entstand also das Lettische und es gibt ja auch verschiedene Theorien, also das Lettische soll ja jünger sein oder spät hat sich, soll sich später entwickelt worden als das Litauische. Das ist ja, wir sprechen jetzt über also das ausgehende 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, als das angefangen wurde, ja, sich Gedanken darüber zu machen, welche Normen es geben sollte oder könnte. Mhm. Und da gab es ja ganz, ganz viele Wörter, die wir heute so nicht mehr kennen oder nicht mehr benutzen. Ja, und dann entstanden Wörter, die eben in der Zeit geschaffen wurden. Und heute sehen wir diese Wörter als ja, urlitauisch an, obwohl sie wirklich ja nur 100 Jahre alt sind, so ungefähr.
Ja, so.
Ja wie, eben wie diese Wochentage oder der Kdukas oder was weiß ich, ein Naskäter, ein Singular oder es gibt ja ganz viele, die damals geschaffen wurden. Ja, Badoveles Lehrbuch zum Beispiel.
Ja. Und so weiter. Litauisch eine patriarchalische Sprache?
Was verstehen Sie unter patriarchalisch? Was sollte eine patriarchalische Sprache ausmachen?
Zum Beispiel, ein Beispiel ist in Deutsch. Wenn man sagt, das Mädchen.
Mhm.
Und man sagt, bitte, das ist doch eine Frau, warum nehme ich das Mädchen? Was grammatikalisch natürlich erkennen kann. Ich weiß, woran das liegt, aber trotzdem. Ist das sowas, wo man, wir vielleicht uns als Litauer nicht bewusst ist, das denkt man, okay, jetzt gerade ganz viel Gibt es solche Sachen?
Ich würde überhaupt keine Sprache als patriarchalisch oder matriarchalisch bezeichnen wollen, denn was typisch ist für alle Sprecher aller Sprachen, dass wir bemüht sind, ja, Sprache ökonomisch zu benutzen. Also wir sind ja auch ein bisschen faule Wesen und wollen nicht so häufig den Mund aufmachen. Und wenn es geht, dann nutzen wir kürzere Wege, irgendwas auszudrücken, was wir sagen wollen. Und dann entstehen ja eben solche Formen, ja, wie aus dem ja, das Mädchen, ja, Marktmädchen. Aber dass man da irgendwie irgendwas unterstellen könnte oder sollte, würde ich jetzt nicht sagen. Also aus meiner Sicht gibt es keine patriarchalischen Sprachen. Es gibt, ja, man kann das vielleicht unterstellen, wenn man möchte, aber das möchte ich zum Beispiel nicht.
Okay.
Aus meiner Sicht ist Litauisch keine patriarchalische und keine matriarchalische Sprache auch nicht.
Vielleicht ist es auch manchmal ein Moment, wo Verwirrung zu Verwirrung führt. Und manchmal kommt das als romantisch an, manchmal kommt das als patriarchalisch an. Und wir als Litauer machen ganz wenig Gedanken darüber, wenn man sagt verheiratet. Weil der Mann ist Verdes, was vom Wort führen ist. Und die Frau ist komplett anderes Wort, ichtekejüsse, was heißt auch verheiratet, und das ist vom Wort fließen. Und dann sage ich immer wieder, naja, er nimmt das so, wie er möchte. Entweder das ist romantisch oder das ist patriarchalisch. Also der Mann muss führen und die Frau fließt. Vielleicht das wäre so ein Moment, wo immer wieder ich merke, die Reaktion von meinen Schülern.
Das könnte man so auffassen. Ich bin nicht stark in der Etymologie der litauischen Wörter. Deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, ist das tatsächlich so, dass es eben diese Bedeutungen sind, also Veste führen und Dekete fließen. Es kann ja sein, dass es ursprünglich was anderes bedeutet hat. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus in der Etymologie. Deshalb würde ich da keine Hypothesen aufstellen.
Das ist nur einfach meine Gedanke. Ich sehe eigentlich auch nicht als patriarchalisch. Ich dachte, vielleicht gibt es viel mehr Momente, was ich nicht sehe. Aber das wäre das einzige Beispiel, wo ich so sagen würde. Und genau, vielleicht bei den Familienmitgliedern zum Beispiel. Eltern heißen gleichzeitig Väter oder genau, Großeltern heißen gleichzeitig Großväter. Und je nachdem, was für ein Kontext ist das, dann erkennt man, sind das Großeltern oder Großväter. Das vielleicht noch ein Moment, wo ich sage, okay, hier ist das eher, nimmt man eher Maskulinendungen. Aber
Das
vielleicht
sind
ist
nur, also das sind nur die Formen des generischen Maskulins. Also ich würde das nicht als etwas Besonderes dann ausstellen wollen. Denn ja, das, wie gesagt, das ist die Sprachökonomie. Ja, man will ja nicht so, nicht zu oft den Mund aufmachen für viele, viele Silben, viele, viele Varianten, viele Endungen und sonst irgendwas. Und dann nimmt man etwas, was für alle ja, sich so eingebürgert hat. Denn, also überlegen Sie, denken Sie noch daran, wir hatten mal auch Dual. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja diese Form noch benutzt, also die Zweizahl, nicht nur Singular, Plural, sondern auch Dual. Also
Was meinen Sie? Das ist mir nicht
Dual,
bekannt.
Do Brolo, zwei Brüder,
Ah.
Dve Sesere, zwei Schwestern, also ganz konkret nur diese zwei, also nicht allgemein Schwestern, wo wir nicht wissen, wie viele, ja.
Ach
Sesua-Sesere,
so.
sondern du, dve Sesere. Die Form hatten wir. Also die war lebendig noch, also bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Okay.
Das hat sich dann so irgendwie vielleicht auch nicht in ganz Litauen, vielleicht nur in bestimmten Dialekten, auf jeden Fall, das gab es.
Aber auf jeden Fall, was mich fasziniert, dass wir ein kleines Land sind, natürlich ein bisschen größer als Lettland und Estland, trotzdem
Ja, da
haben
sind wir
wir,
immer stolz drauf.
ja, oh ja, und betonen wir ganz doll und sage den Grund,
Unbedingt.
warum, weil Nationalvogel Storch ist. Der bringt die Kinder. Aber was mich auch fasziniert, dass in diesem kleinen Land, groß-kleinen Land, wir haben Dialekte, die vielleicht wir nicht auf zum Beispiel nicht unbedingt alle verstehen können, wie im Westen Jamaica, was ich als litauisches Bayern nenne. Das finde ich auch faszinierend, dass trotzdem aus dem Hochlitauisch entstehen auch Dialekte.
Na, umgekehrt. Hochlitauisch ist ja aus einem der Dialekte entwickelt worden.
Aha.
So ist das. Entschuldigung. Das ist sehr faszinierend, nur ich muss jetzt auch ein bisschen so eine pessimistische Note einführen. Die Dialekte nivellieren sich langsam.
Okay.
Also sie ändern sich. Wie auch alles in unserem Leben, so ändern sich auch Dialekte. Mhm. Die gibt es immer noch, das freut mich. Gerade die Jamaica sind ja so sturköpfig und behalten ihre Sprache. Aber in anderen Gebieten merke ich, dass sich das Ganze nivelliert.
Ach so, das oh, wie schade. Immer,
also, ja, und je jünger die Generation, desto weniger gibt es Dialekte. Desto mehr wird das irgendwie zu einem Soziolekt vielleicht als einem Dialekt. Ja, und es wird ja erforscht, es gab ja auch Programme, staatliche Programme, die das erforscht hatten, dialektale oder dialektmundartliche Landschaft hat sich jetzt sehr stark verändert in den letzten Jahren, das stimmt.
Oh, das macht mich jetzt auch traurig. Irgendwie war mir das nicht bewusst.
Ja, leider, aber das
ja.
ist das Leben, ja, das gehört ja dazu.
Auf jeden Fall, manchmal muss man es auch akzeptieren. Aber was vielleicht litauische Geschichte gezeigt hat, dass die Muttersprache ein wichtiger Anker ist. Und ich denke, vor allem, das hat wahrscheinlich die sowjetischen Zeiten gezeigt oder als wir unter Zarendruck, russischem Zar, Herrschaft waren. Und die Litauer sind stolz auf, ich würde behaupten, auf die Sprache, auf deren litauische Sprache. Und dadurch, dass wir so wenig Leute, Menschen sind, die diese Sprache können, wir haben eine strenge Sprachkommission, über die wir manchmal vielleicht auch Witze machen, weil wir die geben Mühe, dass die englische Wörter, Anglizismen nicht so ganz einfach den Weg in die alltägliche, in die offizielle litauische Sprache finden. Und die finden immer sozusagen einen litauischen Ersatz. Wie sehen Sie das? Ist litauische Sprachpolizei, wenn man so sagen kann, manchmal zu streng?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen, denn gerade in den letzten Jahren wurden ja einige von diesen, wie soll ich sie nennen, ja, Gesetzen, es sind keine Gesetze, diese Normen, ja, es wurde ja gelockert. Wir hatten ja doch früher die Liste von den Fehlern, den sprachlichen Fehlern, die man nicht machen durfte, zumindest offiziell. Also es ist ganz wichtig zu unterscheiden, wenn Sie sie als Sprachpolizei nennen, diese Sprachpolizei hat sich nie in das Privatleben der Menschen eingemischt. Mhm. Es ging immer nur darum, wie das Litauische offiziell gesprochen und geschrieben wird.
Mhm.
Also in offiziellen Schriften. Alles andere war und ist bis heute erlaubt.
Ja.
Also wenn wir wollen, dann können wir bis heute sagen, das heißt ich bluders, ja, anstelle von Dubois. Sagen auch die meisten.
Und das ist Hause, so wie ein Schüssel, ja.
Ja, dürfen wir, hat keiner verboten. Und auch zum Beispiel in der Literatur, schon geistige Literatur, in den Romanen und so weiter, kann man das auch benutzen, wenn das stilistisch motiviert ist. Ist alles in Ordnung. Also insofern, es gab ja früher diese Liste, wie gesagt, und wenn man dann irgendwo in einem offiziellen, also öffentlich veröffentlichten Dokument oder einem, was weiß ich, Buch und so weiter, es zu viele von diesen also angeblich ungewollten Wörtern gab, dann musste man angeblich eine Strafe zahlen. Aber soweit ich weiß, ich habe mich einmal an die Kommission, nein, das war nicht die Kommission, die das ausführt, sondern die
Inspektion
gewandt, und da hatte ich die Antwort bekommen, also es kommt sehr selten dazu, dass da jemand bestraft wurde, also wirklich in der ganzen Geschichte. Klingt sehr streng und so weiter,
ja,
aber
viele
Bußgelder wurden nicht verhängt.
Mhm.
Und ob das jetzt streng ist oder irgendwie nicht angemessen oder so würde ich nicht sagen, denn denken wir zurück an die Zeit vor über 100 Jahren, als viele Wörter auch ersetzt wurden anstelle von Chirka, Dektukas, also Streichholz und so weiter, die damals eben aus anderen Sprachen übernommen wurden und benutzt wurden. Und
ja, stimmt, wie gesagt, heute einige sind wir stolz, davon, dass wir das haben. Aha.
Ja, genau. Und wissen wir manchmal auch nicht mehr, dass, dass ja, das ein stimmt. anderes Wort ist. Es gibt auch Wörter, die, die sich eingebürgert haben. Ja, es gibt ja genügend von diesen Badibeninkas. Manager sagen wir nicht mehr so stimmt. gern, ja, Manager.
Das stimmt.
Badibeninkas, das litauische Wort. Ja, ja. Ja, also ja, einige finden irgendwie gefallen, die gefallen uns und dann werden wir, dann benutzen wir sie. Die anderen werden dann einfach so ein bisschen argwöhnisch beäugt und dann verwerfen, mhm. verwirft das Volk, das einfache Volk, die Wörter. Das regelt alles das Leben selbst. Vermutlich, was gefehlt hat oder bis heute fehlt, ich verfolge das jetzt nicht mehr so intensiv wie früher, dass es wahrscheinlich zu dogmatisch oder zu didaktisch rüberkommt. Ja, mhm. Dass man das, was man regeln will in der Sprache oder so berichtigen, beschönigen will, nicht beschönigen, berichtigen will, dass man das vielleicht ein bisschen sanfter rüberbringen könnte. Ja? Ja. Also nicht so streng, so ist das falsch und nur so darf man sagen. Ja.
Genau, genau,
also,
genau.
So als Empfehlung. Das ist nicht ganz schön. Man könnte dann das so ausdrücken. Also vielleicht, wenn das gemacht werden würde.
Also die müssten einfach nur den Ton ändern und dann.
Ja, dann käme das. An. Genau, das käme dann besser an.
Allerdings, es gibt ein Thema, was wahrscheinlich für viele, vor allem die im Ausland leben, schon wütend macht. Und das sind die Buchstaben, die nicht zu litauischem Alphabet gehören. Und laut Sprachkommission ganz, ganz lange, bis letztem Jahr, wurde gesagt, die gehören auch nicht im Pass. Das heißt, wenn man Wagner heiratet, darf man nicht Wagner heißen mit Deutschem sagen W, weil litauischen Alphabet gibt es nicht. Und erst seit einem Jahr, die ersten drei Buchstaben sind jetzt erlaubt. X, Q, und W. Aha. Und ich finde das extrem konservativ, meiner Meinung nach, dass in dem litauischen Pass das nicht erlaubt ist, was sozusagen mein persönliches Recht ist, weil ich geheiratet habe in Wagner und mit V ist schon eine andere Nachname. Sagen wir so, was ist Ihre Meinung dazu?
Das ist nicht so einfach, wie es scheint. Mhm. Die Diskussion gab es schon, ich glaube, seit Litauen unabhängig wurde. Damals wurde es auch irgendwie so künstlich aufgebauscht, irgendwie gegen bestimmte Minderheiten, litauische Minderheiten, als etwas gegen bestimmte litauische Minderheiten aufgefasst, weil man die Buchstaben nicht zulassen wollte, eben diese drei. Und wenn ich mich richtig entsinne, die Diskussion ging immer dann in die Richtung, dass, ich weiß jetzt nicht, wie es am Anfang war, aber später hat die Litauische Kommission für Sprache, so heißt sie richtig, dann immer wieder betont, es sei eine politische Frage, keine Frage der Sprache an sich. Denn es steht ja auch in den akademischen Grammatiken, also die Buchstaben, die eben diese drei, die gibt es, bloß sie werden nicht verwendet. Ja, wir haben das lateinische Alphabet, diese drei Buchstaben gibt es, also Q, W und X, bloß sie werden einfach nicht verwendet.
Ach so.
Und dann gab es auch sehr lange Zeit diese Diskussion, es ging ja zu dem Verfassungsgericht und so weiter, sollten sie erlaubt werden oder nicht, diese Buchstaben dann im litauischen Pass, also in den offiziellen Dokumenten sozusagen. Weil
ja, das genau, ist ja das, in offiziellen das, Dokumenten, ja genau. Ja.
Und sehr lange Zeit war es jetzt nicht, also vielmehr eine Frage für die polnische Minderheit. Mhm. Denn in der polnischen Sprache gibt es ja auch ein W, wie im Deutschen, ja, wie wir das kennen. Q weiß ich jetzt nicht, ob sie da so häufig verwenden und X auch wahrscheinlich nicht. Erst seit kurzem, seit so viele Litauer ausgewandert sind oder eben Ausländer geheiratet haben. Erst seitdem ist das jetzt irgendwie noch wichtiger geworden. Was macht man damit? Ja, was macht man mit diesen Buchstaben, die es im Litauischen an sich so nicht gibt? Mhm. Und vermutlich ist das auch richtig so, dass man das dann endlich erlaubt hat. Nur, ich denke, da zum Beispiel, überlegen Sie selbst, Asta, haben Sie irgendein deutsches Dokument, in dem Ihr Name richtig geschrieben ist, mit allen Sonderzeichen?
Ja, wirklich. Alina, gibt es.
Ich habe es nicht.
Also ich bei meiner letzten Ummeldung, wo ich in die neue Wohnung umgezogen habe, und normalerweise Ummeldung dauert 5 Minuten, das ist doch einfach abtippen und das war's. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was macht diese Frau so lange? Ich weiß, mein Nachname ist nicht einfach, aber so kompliziert ist das nicht. Und sie hat mir dann offiziell das Dokument gegeben und ich konnte nicht glauben, das stehen alle Buchstaben aus dem litauischen Alphabet und ich werde heulen. Und ich wollte diese Frau umarmen und dort abküssen. Also, ich denke, es geht.
Was für eine Euphorie.
Ja, wirklich. Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich so glücklich aus der Behörde rausgehe.
Selten, selten.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein, dass es war einfach eine Ausnahme. Diese Frau war einfach nett oder legt Wert drauf. Ich weiß es nicht.
Das könnte sein. Oder das liegt ja wahrscheinlich an einer Großstadt. Ja,
genau.
In kleineren Städten gibt es das nicht. Und ich habe, wie gesagt, kein Dokument, in dem mein Nachname wirklich mit diesem Pünktchen über E stünde. Also überall bin ich dann, wenn man das Litauisch betrachtet, dann eben steht mein Name im Instrumental, nicht im Nominativ.
Ja, das stimmt.
Ja, und also die anderen Länder machen das auch nicht sozusagen. Das ist selten, dass man sich wirklich Mühe macht, so wie bei Ihnen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass es sowas gibt.
Ja, kann sein, es kann sein. Wirklich, ich nehme nicht selbstverständlich, dass es so sein soll. Ich muss, genau, aber ich war wirklich
Ja, wir wissen das nur, wenn wir jetzt zum Beispiel die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen würden, dann würden wir erfahren, was passiert dann in so einem Namen, ja, mit diakritischen Zeichen, in denen auch andere Buchstaben vorkommen. Denn das ist ja gut, also jetzt haben wir diese 3 Buchstaben, die dann erlaubt wurden, aber es gibt auch viel, viel mehr.
Ja, genau. Ja,
denken Sie zum Beispiel an türkische Namen.
Oder skandinavischen, Nachnamen. Die haben O's.
Skandinavischen, genau. Mhm. Also anderen Sprachen. Ja, und die noch kompliziertere Alphabete sind das nicht, also oder schon, wie Chinesisch oder eine andere Sprache, das muss ja auch transliteriert werden. Es bleibt ja immer noch also das Problem. Ja, so gesehen ist es sehr umfassend, das Thema.
Ja. Ich bin wahrscheinlich eher der Meinung, ich denke, kann man auch ein bisschen flexibler sein, was offizielle Dokumente angeht. Aber ja.
Oder das eben, ja, dann eine Ausnahme machen, eben nur für Dokumente, dass man da...
Ich bin dafür, dass nur für die Dokumente.
Nicht
genau, es geht nicht da. Genau, nur da. Also ich bin auch, nur das mich irgendwie, wo ich denke, okay, das ist nur das Dokument, das ganz wichtig für die Menschen ist, wenn man sagt, ich bin verheiratet und du beweisen musst, dass dieser Mann oder diese Frau deine Frau ist oder dein Partner ist. Ja, naja, wie Sie sehen, es ist ein Thema, wahrscheinlich könnte ein großes, nur eine Sendung oder eine Folge davon entstehen.
Das stimmt.
Also gegen und für.
Ja, sehr hitzig.
Ja, genau. Alina, wir haben ganze Zeit so grob oder von anderen Perspektive auf die Sprache geschaut. Und wenn ein bisschen wir tiefer wieder zurück in die Sprache schauen, was ist das Schwierigste für Sie in der Sprache?
In der litauischen Sprache?
Ja, in der litauischen Sprache, genau. Was ist das Schwierigste?
Meinen Sie beim Unterrichten oder allgemein?
Allgemein. So Sie als Litauerin bei der Muttersprache, wo haben Sie denken, oje, 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 da habe ich Schwierigkeiten?
Eigentlich habe ich keine Schwierigkeiten mit meiner Muttersprache. Wirklich nicht.
Und Betonungen, finde, das ist die Betonungen zum Beispiel, das ist das.
Ja, wenn man das beibringt, aber im Allgemeinen finde ich das nicht schwierig, weil man das ja so wie mit der Muttermilch ja alles aufsaugt, ja, schon von klein auf. Insofern ist es nicht schwierig für mich, wenn man allerdings das beibringen will, das ist schon was anderes, ja, das ist schon was anderes.
Okay, und dann was erleben Sie als Dozenten an der Uni, wo stolpern eure Studenten am meisten? Was empfinden Sie als Allerschwierigste in Litauisch?
Na, das wäre dann die Betonung. Mhm. Eindeutig die Betonung. Es gibt ein paar andere Sachen. Ja, der Laut R zu rollen, gelingt nicht allen. Das ist aber auch natürlich. Wir können auch nicht alle deutsche Laute richtig aussprechen. Das ist auch also weil es in unserer Muttersprache das nicht gibt. Und dann ab und zu verstehen, wann der Buchstabe I ein Buchstabe ist und wann ist es ein Palatalzeichen. Also das zu unterscheiden, fällt manchmal schwer, manchen Lernern.
Und was meinen Sie mit der Betonung für diejenigen, die vielleicht Litauisch nicht lernen? Was meinen Sie mit der Betonung?
Es überrascht dann die meisten, die lernen, dass man das Wort ja eben irgendwie mal so betont, ja, je nachdem, welche Form es hat. Und man kann es erklären, aber so richtig lernen kann man das erst, wenn man ja wirklich die Sprache aktiv benutzt. Und das ist auch mein Tipp beim Sprachenlernen, jeder Sprache natürlich, aber Litauisch ja auch ganz besonders, sich möglichst viele Texte anhören, ansehen, lesen, auch mit Muttersprachlern sprechen, wenn es nur geht. Und ja, selbst die Sprache ganz aktiv nutzen, sprechen, schreiben, bei jeder Gelegenheit, wenn es nur geht. Denn nur so kommt man ja so wie bei jedem Handwerk, ja, wenn man etwas bewältigen, also erlernen will, dann kann man das nur, wenn man das tut und nicht, wenn man einfach zusieht, wie die anderen das tun. Ja, es würde nicht gehen bei keinem handwerklichen Beruf. So ist es auch bei den Sprachen. Man muss es einfach aktiv nutzen.
Das auf jeden
üben,
Fall.
Üben, üben.
Ich hoffe, meine Schüler und Schülerinnen haben das auch gehört. Das sage ich auch.
Sehr gut.
Genau, das ist sozusagen mein Gebet. Üben, üben, üben. Und ja, und allerletzte Frage. Alina, sind Sie anders, wenn Sie Deutsch sprechen, als Litauisch? Oder andersrum gefragt, wie sind Sie als Persönlichkeit, wenn Sie Litauisch sprechen? Sind Sie anders, als wenn Sie Deutsch sprechen?
Als Persönlichkeit bleibe ich vermutlich die gleiche Alina in jedem Fall. Nur, das ist mir vor vielen Jahren aufgefallen, als ich jemanden Deutsch sprechen hörte, dessen Muttersprache eine andere war. Und dann sprach die Person auch in seiner Muttersprache, in ihrer Muttersprache. Und dann habe ich gemerkt, das ist was ganz anderes. Das klingt anders und die Person ist ein bisschen anders. Also nicht von den Intonationen oder so her, sondern so allgemein. Irgendwie anders. Ich kann das auch nicht beschreiben. Mhm. Und seitdem glaube ich, dass wir immer, wenn wir eine andere Sprache sprechen, auch ein bisschen anders sind. Irgendwas von der anderen Sprache nehmen wir wahrscheinlich auf. Das könnte sein. Mhm. Oder wir geben von unserer eigenen Muttersprache der anderen Sprache, also der Fremdsprache, etwas.
Was ja, wir beeinflussen haben. Auch, oder? Bestimmte Ausdrücke mache ich bewusst.
Von der Grammatik her, diese Interferenz gibt es ja natürlich. Aber ich meine ja von diesem, von dieser, wie soll ich es nennen? Seelischen Seite, ja, von der Seele vielleicht Sprache, das meine ich eher. So gesehen würde ich sagen, schon, das ist was anderes, ja.
Ich merke, ich spreche tiefer, wenn ich Litauisch spreche.
Das kann sein.
Und wenn ich Deutsch rede, ich spreche eher so in der höheren Lage. So. Das war für mich.
Sehr interessant.
Als ob das irgendwie mich entspannt und dann sage ich, okay, ich bin zu Hause. Und in Deutsch, Leute, ich bin da. Das mir ist irgendwie eingefallen. Ich vermute durch den Podcasten, dass vor allem fiel mir das ein.
Ach so, wo sie dann sich selbst hören konnten.
Ja, genau. Das war auch ein sehr spannendes Erkenntnis.
Ich glaube schon, dass wir so unterschiedliche Sprachenseelen haben dann in uns, wenn wir unterschiedlich sprechen, also in unterschiedlichen Sprachen.
Auch klingt so poetisch und ist genau richtig zum Schluss. Alina, vielen Dank. Labai, 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 ačiū. Für mich, das war ein bereicherndes Gespräch und ich hoffe, für diejenigen, die das zugehört haben, auch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, für das sehr interessante Gespräch. Denn ich unterrichte die Sprache zwar, aber ich spreche nicht so oft über die Sprache. Das war schon sehr interessant auch für mich. Vielen Dank. Ačiū ir jums.
Als das Gespräch zu Ende war, haben wir beide noch was Gemeinsames festgestellt. Manchmal berührt uns zutiefst, wenn der litauische Schüler oder die Schülerin anfängt, Litauisch zu reden. Ja, manchmal sogar bis zu den Tränen. Wenn euer Interesse geweckt wurde, Litauisch zu lernen, habe ich eine gute Nachricht. In der Beschreibung findet ihr einen 20% Rabattcode für den Online-Kurs für Anfänger zum Selbstlernen. Wenn ihr lieber live unterrichten haben möchtet, meldet euch gerne bei mir. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich freue mich. Ich gehe.